Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Februar 2025, ihr hört eine neue Folge Downset Talk, die Super Bowl 59 Recap-Folge. Das ist der NFL, der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Super Bowl 59 ist Geschichte. Die Kansas City Chiefs verlieren gegen die Philadelphia Eagles mit 22-40, wenn man es so rum beziffern will. Wir schauen natürlich hier heute aufs Spiel, wie ihr das in einem Moontalk gewohnt seid. Aber wir haben uns diesmal den Luxus gegönnt, nicht direkt nach dem Spiel aufzunehmen, sondern das Ganze ein bisschen sacken zu lassen, mal kurz zu schlafen. Und ein paar Stunden später schauen wir natürlich auch, ja, was bedeutet das Ganze eigentlich? Dieses, ja, sehr, sehr deutliche Ergebnis. Was bedeutet das für beide Teams? Was könnte das für die Zukunft beider Teams, auch vielleicht für die NFL, bedeuten? Aber zuerst lass uns über das Spiel selber sprechen. Mhm. Wir dachten beide, dass es mehr Punkte gibt, also dass mehr Punkte fallen als erwartet. Was stimmte, was nicht stimmte ist oder was wir wahrscheinlich nicht erwartet haben, wie die Punkte fallen. Wir dachten beide, es ist ein super enges Spiel, ein Coinflip-Spiel. Ich meine, in einem Super Bowl kann immer vieles passieren, aber die Performances beider Teams waren ja auch so auf Augenhöhe. Und dieses Coinflip-Spiel, das Spiel auf Augenhöhe war es definitiv nicht. Es war eine der dominantesten Super Bowl-Performances der jüngeren Vergangenheit. Und wer das Spiel vielleicht nicht gesehen hat und jetzt nur diesen Podcast hört, warum auch immer, der guckt auf das Ergebnis und sagt, puh, krass, 18 Punkte Unterschied? Damit habe ich nicht gerechnet, das ist ja ganz schön deutlich. Das sieht noch viel enger aus, als es war, muss ich ganz ehrlich sagen. Die beste und bezeichnendste Statistik ist eigentlich, dass die Eagles 34-0 geführt haben, bevor die Chiefs überhaupt in der gegnerischen Hälfte waren. Und das sagt schon einiges über den Spielverlauf aus.
Total. Also es war eines der dominantesten Defense-Spiele im Super Bowl, das wir die letzten 20 Jahre gesehen haben. Also ich musste an zwei Spiele denken. Viele haben ja auch den Vergleich zum Chiefs-Bucks-Super Bowl gezogen, wobei ich da Mahomes halt tatsächlich deutlich besser fand in dem Bucks-Super Bowl. Und für mich noch der Broncos-Seahawks-Super Bowl, der ja auch so ultra dominant letztlich war. Und wie du gesagt hast, dieses 40-22 wird dem Spiel eigentlich nicht wirklich gerecht, weil der Unterschied war größer noch. Die Chiefs hatten einen First Down zur Halbzeit. Die hatten 23 Total Yards zur Halbzeit.
Und das war direkt im ersten Drive. War das nicht sogar das erste Play oder so? Also es war
früher, ganz früher.
Ja, es gab das eine First Down und dann halt ewig nichts mehr.
Drei Sacks kassiert, zwei Interceptions, drei Rushing Yards zur Halbzeit.
Ja.
Ich meine,
sie haben es kaum versucht.
Sie haben es kaum versucht, das wussten wir auch eigentlich, dass sie es nicht wirklich versuchen werden, aber es hat irgendwie alles nochmal so hervorgebracht. All die Fragezeichen, die wir eigentlich über Kansas City hatten dieses Jahr, dieses Spiel hat sie alle hervorgebracht. Und wenn ich die Geschichte des Spiels in einem Satz erklären müsste, dann wäre es eben der genau da ansetzt, zeitlich an dem Punkt, den du gerade gemacht hast, dieses 34-0, das war Mitte des dritten Viertels. Zu dem Zeitpunkt stand Mahomes bei über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck. Ja. Ich glaube, der höchste Wert für ihn seit über 4 Jahren. Und die Eagles hatten zu dem Zeitpunkt keinen Blitz gebracht.
Ja,
die Eagles haben das ganze Spiel über keinen einzigen Blitz gebracht. Das war das Spiel. Jeden Snap, 7 in Coverage. Sie haben viel Cover 4 gespielt. Super starke Coverage Unit. Nicht kompliziert, aber ultra gut kommuniziert. Und dann bei jedem zweiten Dropback eben Druck mit dem Foreman Rush machen. Die hatten 6 Sacks Mitte des vierten Viertels. Und wie gesagt, ohne zu blitzen. Und wenn du so konstant Druck mit 4 Mann kreierst und der Quarterback dann auch echt anfängt, unrund in der Pocket zu spielen, hektisch zu spielen, dann kann man defensiv eben auch sehr aggressiv auf diesen ganzen kurzen Routes sitzen, weil die Gefahr eines tiefen Passes dann einfach relativ gering ist. Also Mahomes hatte dann am Ende diese 2, 3 tiefen Dinger mit Worthy, aber das war ja wirklich dann schon Garbage Time. Und das ist genau das, was die Eagles gemacht haben. Sie haben mit vier Druck gemacht, sie haben Quarters Coverage gespielt, nach vorne gepusht, die kurzen Routes weggenommen. Und man hat, fand ich, vom ersten Drive weg gesehen, wie Kansas City damit Probleme hatte. Also gleich das erste Third Down war ja, wo Mahomes so aus der Pocket rausgeht und irgendwie was versucht zu kreieren, fast noch eine Interception wirft. Das war schon so ein Moment, wo man dachte, okay, das ist unrunder, als wir diese Offense sonst gesehen haben. Das ist unrunder, als wir sie in den Playoffs jetzt bisher gesehen haben. Ja, und also die Chiefs hatten 3 First Downs, als die Eagles 34 Punkte hatten. So hast du halt keine Chance. Kansas City hatte offensiv einfach keine Antworten. Und gegen ein Team dann zu spielen, das so defensiv auf allem sitzt, was du machst, plus die individuellen Probleme, die Kansas City dann noch offensiv hat, also zusätzlich zu den Protection-Problemen von Kelce, zu Hopkins, zu Mahomes, das war in jeder Hinsicht ein dominanter Auftritt der Eagles-Defense.
Ja, es war bestimmt eins der besten, wie du gesagt hast, Defense-Spiele, die wir wahrscheinlich dieses Jahrtausend im Super Bowl gesehen haben. Und gerade die ersten zwei Viertel, also die erste Halbzeit, das war die schlechteste Expected Points Added per Dropback Performance von einem Quarterback in einem Super Bowl seit 2000. Von Patrick Mahomes. Und das zeigt, wie stark diese Defense war. Das zeigt, wie schwach die Protection war. Wir können später auch noch mal darauf gucken, was kann das bedeuten, weil wir haben ja schon diese Parallelen zum Chiefs-Bucks-Super Bowl, wo Mahomes ständig unter Druck steht und dann wirklich die komplette O-Line umgekrempelt wurde im Jahr danach in der Offseason. Und das war ja hier auch der Fall, aber du hast es schon angedeutet, was ich auch anders fand, war halt die individuelle Performance von Mahomes. Ja. Der war damals gegen die Bucks, war der überragend. Wir erinnern uns alle noch an diesen Endlos-Scramble, wo er dann noch im Ball irgendwie anbringt. Und diese Plays gab's halt nicht. Und diese Plays hätte es früh im Spiel gebraucht, um irgendwie der Chiefs Offense auch so das Selbstvertrauen zu geben. Ja gut, wir haben zwar Probleme in Protection, aber wir haben den Quarterback, der uns da rausholen kann. Stattdessen wirkte diese Offense, wirkte Mahomes auch irgendwie off. Diese Interceptions waren wirklich verheerend. Dann
vor allem die erste halt. Ja, die erste war, der Pick 6 war das ja zu Cooper DeJean. Ja. Den darf er niemals werfen. Also das war so ein Play einfach, wo er halt noch was machen will, kreieren will und überhaupt nicht sieht, wo dann der eine Verteidiger sich hinfallen lässt und den halt dann zu DeJean wirft. Der zweite sah ugly aus, aber man muss mal ehrlich sagen, dass Josh Sweat Tooney in Mahomes reinschiebt in dem Moment, in dem er seine Wurfbewegung startet. Und es wäre ein enges Fenster gewesen, aber wenn ihr euch die Route, diesen Crosser anguckt, ich glaube, es war Marquise Brown hinter Zach Bourne. Wenn Mahomes den normal werfen kann, denke ich, kann er ihn an Zach Bourne vorbeilegen. Bourne macht ja ein tolles Play am Ball, überhaupt keine Frage. Aber der Wurf hat eben nicht den Zip, den er normalerweise hätte, weil Mahomes halt im Moment des Wurfs zur Seite geschoben wird.
Ja, aber es waren gar nicht nur die Pässe, also nicht nur die Pässe schon, aber nicht die Interceptions, würde ich sagen. Also nicht nur diese krassen Fehler, sondern auch so die Kleinigkeiten zwischendurch. Es gab dann diesen einen Pass, ich glaube, es war auch ein Third Down, dieser Wurf auf Kelce aus der eigenen Endzone heraus, der einfach viel zu tief ist. Also den kann Kelce an einem besseren Tag auch fangen. Die wirken beide generell relativ off und nicht auf einer Wellenlänge in mehreren Plays. Aber so ein Wurf über ein paar Meter viel zu tief, also quasi auf die Sprunggelenke geworfen, ist Mahomes untypisch. Dann das Pocket Movement fand ich untypisch. Ja. Natürlich, jeder Quarterback, auch ein Patrick Mahomes, verliert irgendwann das Vertrauen in seine Offensive Line und seine Protection, wenn du ständig kassierst. Und er hat halt kassiert. Also es waren am Ende, 6 Sacks und 11 Quarterback-Hits. Wenn du halt, wenn es ständig bei dir so einschlägt und gerade wenn man sich das Play anguckt, wo er den Ball dann auch verloren hat, bei dem Fumble, wie ihm auf den Arm geschlagen wird in der Ausholbewegung, in der parallel quasi mehr oder weniger eine Hand mitten ins Gesicht bekommt und nach hinten gedrückt wird. Ja. Also jeder verliert irgendwann das Vertrauen, aber wie er sich in der Pocket bewegt hat, fand ich auch, es war nicht gut, es war letztendlich nicht gut. Also ganz oft in der Pocket hochgesteppt, aber dann in den D-Liner rein oder sich nicht richtig befreien können, zu hektisch gewirkt, den falschen Ausweg gesucht. Also es war insgesamt auch einfach keine, zumindest in der ersten Halbzeit oder in den ersten drei Vierteln, keine gute Performance von Patrick Mahomes individuell.
Ja, und es gab natürlich einfach auch echt einige Plays, bei denen er halt keine Chance hatte letztlich. Aber bin ich auch bei dir. Gerade Mahomes, von dem wir es ja auch gewohnt sind mittlerweile, dass der so gut ist in der Pocket.
Oder ganz kurz noch, den einen habe ich jetzt vergessen, das eine Beispiel beim Fourth Down, wo er versucht, diese Out-Route auf Hopkins zu werfen, wo Cooper DeJean schon raus ist und Devante Maddox wieder am Start ist, der wirklich wenig gespielt hat.
Ja.
Aber also, da passt halt auch das Timing nicht.
Total, war late und Late bist, und genau. Hopkins ja, kommt halt auch nicht mehr zurück zum Ball und so. Das waren eben in fast jedem Play. Und dann
genau.
diese Mischung eben aus, Mahomes hat nicht auf seinem normalen Level gespielt, auf keinen Fall. Und aber ja, die Chiefs hatten ja auch kaum den Ball. Also das hängt natürlich alles zusammen, weil ja, natürlich nie ein Rhythmus in der Offense war. Und wenn du halt nie den Ball hast, dann jedes Play, was du quasi in Anführungszeichen verschenkst, fällt halt umso mehr ins Gewicht. Also die Eagles hatten ja am Ende 37 Minuten den Ball in dem Spiel. Und es wäre wahrscheinlich mehr gewesen, wenn sie es gebraucht hätten. Und das macht ja nochmal jeden Faktor irgendwie für Kansas City, jedes Play für Kansas City, was eben, wenn wir sie einzeln durchgehen würden, der Kelsey-Drop beim ersten Drive, der ungenaue Ball auf Kelsey, den du gerade angesprochen hast, der Hopkins-Drop später.
Oh.
Das waren halt alles Plays, die letztlich Drive-Killer irgendwo waren.
Ja.
Und jedes davon fiel eben unfassbar schwer ins Gewicht, weil es kein Plan B war. Und da darf man ja auch nicht vergessen, das ist eine Offense, die darauf aufbaut, dass sie ein unglaublich hohes Level an Konstanz und Effizienz hat. Dass sie eben viele Third-Downs converten, dass sie viele Plays pro Drive haben. Wir haben vor dem Spiel ja über diese Zahlen alle gesprochen, wo Kansas City überall irgendwie 1 oder 2 war dieses Jahr. Aber eben auch mit wenig Spielraum für Fehler, weil ihnen auch die Explosivität fehlt. Das ist ja einer dieser Punkte, über den wir so oft gesprochen haben dieses Jahr. Das ist keine Offense, die dafür aufgebaut ist, wilde Shootouts zu gewinnen oder Comebacks hinzulegen. Wie wir es ja in früheren Versionen von Kansas City offensiv definitiv gesehen haben, auch im Super Bowl. Diese Version der Chiefs ist nicht dafür gemacht. Und das hat man halt gestern auch krass gesehen. Und ich glaube, da hätten sie ein extrem fehlerfreies, hoch, hoch, hoch Effizienz-Level-Spiel gebraucht. Und davon waren sie ultra weit weg. Und das fing ja, wie gesagt, mit dem ersten Drive an. Das war ja diese Sequenz eben, Kelsey droppt den Ball bei Second Down. Das wäre ein First Down gewesen. Dann sind sie in 3rd-and-9 und Mahomes kriegt Druck, will was kreieren, wirft einen super riskanten Ball. Und so ging es ja eigentlich wirklich die ganze Zeit weiter. Die hatten nie einen Rhythmus, du hattest immer diesen gleichen Kreislauf aus. Niemand ist offen, die Eagles können das Quick Game sehr aggressiv nach vorne verteidigen. Die kriegen Druck mit 4 Mann und Mahomes wirkt unrund in der Pocket, vertraut der Protection wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr. Und dann hast du halt einen Quarterback, der nicht mehr im Rhythmus spielt. Dieses, was wir gegen die Bills ja so oft gesehen haben, dieses Dropback und der Ball, wumm, ist sofort raus und du hast total on time, kriegst du 10 Yards, 8 Yards, 12 Yards. Hm. Das war fast nie in diesem Spiel der Fall.
War irgendwo auch eine Vic Fangio Masterclass, dem ich übrigens sehr gerne.
Total, total.
Da jetzt den Titel zu holen. Generell habe ich für mich persönlich gemerkt, so, ja, Rooting for Greatness und Threepeat und so, würde ich schon irgendwie gerne live dabei sein. Aber dann habe ich gemerkt, als ich Jalen Hurts gesehen habe, ich meine, Jalen Hurts und ich haben eine Historie in diesem Podcast seit Draft eigentlich.
Stimmt, ja.
Wo wir viel über ihn diskutiert haben. Saquon Barkley, als ich ihn vor dem Spiel gesehen habe, der auch noch Geburtstag hatte an dem Tag, wirklich sichtlich nervös wirkte auch dem Spiel. Über die Performance dieser beiden Spieler können wir gleich sprechen, aber auch ein Vic Fangio. Der hat vorher noch nie, der war einmal im Super Bowl, aber hat er den gewonnen?
Nee.
Nee. Das war sein erster Super Bowl-Titel und das halt für einen der besten defensiven Minds, die es jetzt in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren gab, im Alter von 66, da nochmal den Titel zu gewinnen. War eine beeindruckende Performance, auch individuell von einigen Spielern. Wir haben jetzt schon einige Namen angesprochen. Josh Sweat hat ein überragendes Spiel. Cooper DeJean mit dem Pick 6. Dann, der ganze Foreman Rush, den könnte man hier eigentlich komplett aufzählen. Milton Williams natürlich auch noch mit 2 Sacks. Zach Bourne mit der Interception nach diesem fantastischen Jahr.
Ja.
Ich meine, so Leute wie Kunyon Mitchell und so waren gar nicht so gefordert eigentlich. Darius Slay, so die Outside-Cornerbacks.
Das wussten wir vorher, aber es war schon auffällig, dass die halt
Die Namen
keine 3-mal gehört, irgendwie gefühlt in dem Spiel.
Uiuiui.
Also jetzt hier.
Jetzt ist hier aber Alarm.
Ja, ist echt spannend auch, weil die drei Namen, die du gerade genannt hast, werden ja alle Free Agent. Josh Sweat, Milton Williams, Zach Bourne. Wir werden alle dieses Jahr Free Agent. Wen sie da vielleicht priorisieren, das war ein Spiel, in dem die alle geglänzt haben, in dem die alle nochmal so einen Impact hatten. Also für Fangio freut es mich definitiv auch gerade, also weil die Defense ja das Herzstück letztlich dieses Teams war. In der Regular Season, klar, wir haben viel über Barkley gesprochen und das Run-Game und die Explosives am Boden. Und Barkley war so die individuelle Story dieser Eagles-Saison. Jetzt dann im Super Bowl ja eben gar nicht. Da kommen wir gleich zur Eagles Offense. Und ja, das, was Kansas City gut gemacht hat in dem Spiel, die eine Sache war halt wirklich das Run-Game zu stoppen. Aber die Defense war einfach die Story in diesem Spiel und die Defense im Gesamtverbund. Und das war eben klar, dass jetzt der Foreman Rush hier so dominant ist, das haben wir selten von Philadelphia gesehen dieses Jahr. Sie hatten immer wieder mal Spiele, wo Jalen Carter dominant war oder Milton Williams oder auch mal die beiden. Aber dass der Foreman Rush so dominiert, haben wir eigentlich dieses Jahr nicht gesehen. Das war ja eher die Identität der Eagles Offense vor zwei Jahren, als sie damals ins Super Bowl gekommen sind.
Defense meinst du?
Der Eagles Defense, genau. Hier war es ja eben so, dass die Defense im Gesamtverbund, fand ich, dieses Spiel geprägt hat. Und es war der Foreman Rush individuell und da haben wir die ganzen Protection-Probleme und all das, was wir bei Kansas City dieses Jahr immer wieder mal gesehen haben, in der extremsten Ausprägung bekommen. Aber es war ja eben auch das, was die Coverage gespielt hat in diesem Gesamtverbund. Und Fangio's Defense ist ja jetzt nicht ultra komplex oder sowas, sondern Fangio's Defense ist ja schon auch viel basierend darauf, dass es gut kommuniziert ist, dass es extrem gut einstudiert ist und trainiert ist und beigebracht ist in dem Sinne auch. Und das ist natürlich ein Riesenstatement auch Richtung Coach. Und ich fand, hier haben wir die beste Version sowohl Coverage als auch Pass Rush von dieser Eagles Defense gesehen. Und sie kam halt in einem sehr guten Moment auf jeden Fall.
Wovon wir nicht die beste Version gesehen haben, war die Eagles Offense tatsächlich. Auch wenn das Ergebnis vielleicht anders aussieht. Aber die Chiefs haben, wie du gerade schon gesagt hast, etwas geschafft, was fast niemand diese Saison geschafft hat. Nämlich das Run-Game der Eagles zu stoppen. Und soweit würde ich auch gehen. Ich würde gar nicht von limitieren sprechen. Die Yards, die Stats kamen letztendlich dadurch, dass man A, es immer wieder versucht hat, dass Saquon Barkley immer wieder den Ball bekommen hat, weil man dachte so, ich habe dir auch mehrfach geschrieben, ich so, ich glaube, einmal bricht er noch durch. Nee, ist er nicht. Zum einen und zum anderen, dass Jalen Hurts natürlich da die Statistik am Boden noch mal ein bisschen aufgehübscht hat, aber Saquon Barkley hat trotzdem den All-Time-Rushing-Yards-Rekord inklusive Playoffs gebrochen von Terrell Davis, aber hatte 2,3 Yards pro Run, also 57 Yards bei 25 Runs und der längste waren 10 Yards. Es gab nicht dieses explosive Play und ich glaube auch der 10-Yard-Run kam dann irgendwann in der zweiten Halbzeit. In der
zweiten Hälfte, ja.
Aber wir haben es vorher gesagt, wenn Jalen Hurts gut spielt, dann ist das auch offensiv eigentlich das perfekte Team und unglaublich schwer zu schlagen. Und Jalen Hurts, letztendlich auch der Super Bowl MVP, war bis auf einen Aussetzer, bis auf seine Interception, richtig gut. Ist wenig Risiko eingegangen. Das, was wir die letzten Wochen eigentlich von ihm immer mal wieder gesehen haben, wenig Risiko, sehr effizient gespielt, insgesamt nur 5 Incompletions und dann eben seine Scrambles, die super wichtig waren. Gerade als das Run-Game, das Standard-Run-Game mit Barkley nicht so funktioniert hat und hat nebenbei auch einfach nochmal den Super Bowl-Rekord für die meisten Quarterback-Rushing-Yards gebrochen. Und dann ist es halt einfach wirklich schwer, wenn du gleichzeitig aus Chiefs-Defense-Perspektive keinen Druck auf ihn bekommst. Und wenn du mal Druck auf ihn bekommst, dass du dann nicht dein Contain halten kannst und er dann halt fürs First Down laufen kann. Und dann ist es halt eine Mischung, ein Gesamtpaket, was nur schwer aufzuhalten ist.
Ich fand, die Eagles haben von Hurts genau das Spiel bekommen, das sie gebraucht haben. Wenn mit der Prämisse, die Chiefs nehmen den Run ein bisschen weg. Das war ja sowas, was ich vor dem Spiel, meine Bold Prediction ist nicht ganz eingetreten, aber es war zumindest in Reichweite. Warum es mehr Rushing Yards als Barkley?
Ja, du hast auch schon. Also kann man sagen, was man will. Du hast am Ende auf die Chiefs getippt, aber da hattest du wirklich den richtigen Ansatz, dass du gedacht hast, die Chiefs werden es schaffen, den Run zumindest zu limitieren. Das ist eingetroffen. Ich glaube, die andere Seite der Line, das hast du nicht so erwartet, aber das stimmt ja komplett. Ich meine, das war das erste Runplay, wo direkt, ich glaube, Cook müsste es gewesen sein, aber da habe ich gleich gedacht, aha, okay, so können Safeties auch den Running Back in einem Gap stoppen. Und zwar nah an der Line, perfekten Winkel genommen, bam, eingeschlagen. Und so ging das ja eigentlich die ganze Zeit. Und es waren nicht nur die Safeties, sondern eigentlich jeder in diesem Defense-Verbund, die haben alle sehr, sehr gut gegen den Run gespielt.
Genau, und dann hast du von Hurts eben diese eine Interception in der ersten Hälfte, wo die Chiefs einen Blitz bringen. Protection sah nach einem ziemlich klaren Protection-Bust in der Mitte der Eagles-Line aus. Und dann kriegt Hurts Druck, wirft den vom Backfoot noch Richtung Endzone irgendwie total unterworfen. Cook fängt den ab. abgesehen von diesem Wurf und dieser Entscheidung und diesem Play, war das ein wahnsinnig sauberes Spiel von Hurts. Also klar, er hatte natürlich auch mehr Zeit in der Pocket meistens. Also der Gegensatz zu Mahomes war halt in dem Fall schon krass. Die Chiefs mussten eben wirklich blitzen, um irgendwie Druck zu machen. Aber er hat den Ball sicher verteilt. Er hat, wenn er Zeit hatte, hat er die offenen Receiver gefunden, die dann halt auch da waren. Er hat die Matchups gefunden für die Big Plays. Zweimal gegen Jalen Watson, wenn ja, ein kleinerer Receiver gegen ihn stand. Wir hatten vor dem Spiel drüber gesprochen, das hatten wir auch gesagt hier. Das ist Watson vielleicht ein gutes Matchup mit AJ Brown. Brown ist der bessere Spieler, aber das ist physisch eher so seine Richtung. Aber halt, sie haben ihn einmal tief mit Jahan Dotson geschlagen, ganz früh im Spiel. Und dann der Schlusspunkt im Prinzip, der Touchdown auf Devonta Smith, war auch wieder gegen Jalen Watson.
Das sind halt genau die Matchups. Ja, und gleichzeitig andersrum, ja, AJ Brown dann gegen den kleineren Defensive Back mit McDuffie, ja, auch zwei wichtige Plays gemacht, wo McDuffie beide Male eigentlich gut in Coverage ist und einmal auch ein bisschen Ref-Glück hatte direkt zum Beginn, wo ich richtig sauer wurde, weil sie den vierten Versuch ausspielen wollen. Ich dachte, meine Bold Prediction mit den nicht vorhandenen Punts könnte eintreffen und dann kriegen sie diese Flagge. Aber trotzdem, McDuffie ja.
Aber sonst war es knapp, die Bold Prediction. Muss man sagen.
Ey, die Eagles haben nicht oft gepuntet in diesem Spiel. Das ich habe die Rechnung ohne die Chiefs Offense gemacht. Also kurz vor Ende, ich weiß nicht, haben sie am Ende noch mal gepuntet irgendwo?
Nee, ich glaube nicht. Oder sie haben,
auch sie haben zweimal gepuntet in diesem Spiel.
Pickett auch ausgespielt, ja. Was,
die Chiefs waren halt die Enttäuschung.
Die Chiefs haben halt die ersten 3-4 Drives fast alle gepuntet, ja.
Ja, oder, ja, ne, noch mehr. Die haben fast die ganze erste Halbzeit durchgepuntet.
Genau, oder halt Interceptions geworfen.
Ja. Nee, was ich sagen wollte ist, das bringt ja dann halt auch nichts, wenn du mit McDuffie jemanden hast, der gut, also der, wo die Coverage gut ist, aber du halt einfach diesen Reichweiten-Nachteil hast gegen einen riesigen physischen Receiver wie AJ Brown, der dann halt einfach den Ball ja weg von dir fängt und du keinen Impact haben kannst. Und das ist das Mismatch natürlich dann in die andere Richtung.
Genau, und ich bin da auch, also McDuffie hatte meistens enge Coverage, ich fand, der hat es insgesamt gut gemacht, aber es war für mich eben eher so der Jalen Hurts-Punkt, dass wenn er diese vorteilhaften Matchups hatte, er sie halt auch gefunden hat und für Big Plays attackiert hat. Und das war dann zweite Hälfte noch dazu, ein paar Mal mit Scrambles den Blitz geschlagen. Es war ja nicht so spektakulär wie jetzt der Super Bowl vor 2 Jahren, den er damals gespielt hat, was ja ein unglaubliches Spiel auch von ihm war und vom Passing Game und dieser Shootout gegen die Chiefs damals, was sie verloren haben natürlich. Aber es war halt clean, es war effizient, es war, ich musste da mehrfach dran denken, so ein Begriff, den ich hier im Podcast auch früher öfter geprägt habe, haben wir mittlerweile gar nicht mehr so oft verwendet, aber der Game Manager Plus, das war für mich der Game Manager Plus, das ist das. Der eine Fehler, den hat er natürlich, aber ansonsten fehlerfrei. Und
das
hier
Plus
und da mal
ist aber schon
Play
sehr groß gewesen, wenn du irgendwie für über 70 Yards läufst. Also das ist schon.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also gerade diese beiden, ich habe 2 Scrambles in mir hängen geblieben in der zweiten Hälfte. Erste Hälfte war natürlich auch dann per Design hier und da, aber zweite Hälfte dann mit ein paar Scrambles gegen den Blitz. Und es war eben auch sonst so das Thema, fand ich, der Offense. Die Offense war jetzt nicht so spektakulär, auch wenn jetzt 40 Punkte am Ende da stehen. Die Offense war aber nicht so spektakulär, wie wir es generell in der Saison vor 2 Jahren und auch eben im Super Bowl vor 2 Jahren gesehen haben. Die hatten 21 First Downs, unter 5 Yards pro Play. Das ist alles so, ne, okay, das ist jetzt nicht, da sagst du jetzt nicht, okay, was für ein krasses offensives Spiel, aber es ist okay. Die 3 Yards pro Run, das hätte Kansas City ja sofort unterschrieben, wenn man ihnen das vor dem Spiel angeboten hätte. Aber eben gute Protection, den Blitz auf verschiedene Arten geschlagen, ein effizienter Quarterback, lange Ballbesitzphasen, wenige negative Plays. Und wenn die Chiefs aus diesem Spiel einen Shootout gemacht hätten, hätten die Eagles wahrscheinlich mehr offensiv machen müssen. Aber so war es eben genau der Komplementärpart zu dem, was ihre eigene Defense gemacht hat. Und das ist dann das, was ihnen das Spiel gewinnt.
Jetzt lass uns mal Big Picture ein bisschen draufschauen, was das alles bedeuten könnte. Weil mit einem anderen Ausgang wäre es ziemlich einfach gewesen. Wir haben den ganzen Dynasty Talk schon hinter uns, aber diesen Three-Peat, diese 3 Titel in Folge, was noch niemand geschafft hat, seit es den Super Bowl gibt, das wäre natürlich ein Statement gewesen. So sieht's ganz anders aus. So muss man über die Eagles sprechen, die 2-mal in 3 Jahren im Super Bowl standen mit Jalen Hurts und Nick Sirianni und sich jetzt krönen mit dem Titel. Jalen Hurts mal wieder einfach ice cold in diesen Spielen. Sirianni, ich habe es vorher gesagt, so, es gab vor der Saison die Diskussionen, der Stuhl hat gewackelt. Es gab die Differenzen mit Jalen Hurts, von denen berichtet wurde, dass die nicht irgendwie auf einem Zweig unterwegs sind. Aber irgendwas muss er richtig machen, sonst schaffst du es nicht so einfach dahin. Ja. Aber bevor wir vielleicht über die beiden sprechen, möchte ich noch einmal Respekt zollen. Und zwar gegenüber Howie Roseman, dem GM der Eagles. Weil, also, dreimal in den Super Bowl zu kommen und ihn zweimal zu gewinnen, das ist jetzt, wenn man insgesamt so auf die Super Bowl-Geschichte schaut, auch als GM nichts Besonderes. Aber ich finde, es gibt einen wichtigen Punkt, der die Leistung von Howie Roseman besonders macht. Weil du es mit komplett unterschiedlichen Quarterbacks und Coaches geschafft hast. Der Mann hat in relativ kurzer Zeit zwei Super Bowl-Winning-Teams gebaut mit Carson Wentz, Nick Foles und Jalen Hurts als Quarterbacks. Und, also, ist klar, dass ich sage, Jalen Hurts ist deutlich besser als die beiden Erstgenannten, aber trotzdem alles drei keine Elite-Quarterbacks. Und dann noch mit zwei verschiedenen Headcoaches und generell Coaching-Staffs. Also, das ist wirklich so beeindruckend, weil das siehst du normalerweise nicht. Entweder liegt mehr Zeit dazwischen, weil das Ganze dann wieder, da ist ein Rebuild dazwischen, da wird was Neues aufgebaut und dann baust du dir wieder ein Super Bowl-Winning-Team. Aber diese Transition auch hinbekommen zu haben, mit so vielen anderen Bausteinen und gerade auf den wichtigsten Positionen mit anderen Bausteinen, ist einfach nur beeindruckend, was Howie Roseman da geschafft hat in den letzten Jahren.
Total, total. Und es gibt für mich kein Team, bei dem man den Eindruck hat, dass jede Entscheidung so eine langfristige Perspektive auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite trotzdem Jahr für Jahr diese, wir können immer einen tiefen Playoff-Run hinlegen, wenn ein, zwei Sachen richtig laufen. Jo. Diese beiden Sachen zu kombinieren. Und klar, das hilft natürlich, wenn du einen Owner hast, mit dem der komplett deine Pläne auch unterstützt. Sowas, auch gerade solche Geschichten wie Vertragsstrukturen, das ist jetzt sehr, sehr nitty-gritty Details, aber die Eagles haben da eben einen Vorteil gegenüber manchen anderen Teams in der Art und Weise, wie sie Verträge strukturieren, wie sie langfristige Cap-Hits aufschieben. Das führt dazu, dass der Owner natürlich auch viel im Hier und Jetzt bezahlen muss. Das macht nicht jeder Owner. Und natürlich auch für Roseman individuell die langfristige Sicherheit, die er natürlich hat. Also das führt ja zu einigen Entscheidungen. Ich habe es dir gestern geschrieben, noch als wir kurz das Thema hatten.
Ja.
Ja. Dass der Jalen Hurts-Pick halt für mich das Paradebeispiel dafür ist. Also wie viele GMs picken in dem Moment, wenn man überlegt, wo sie damals mit Carson Wentz standen, bezahlt haben und so weiter. Wie viele GMs picken da einen Quarterback in der zweiten Runde? Das macht kaum einer.
Das stimmt. Gleichzeitig bekommst du die Sicherheit ja auch nur, wenn es gut läuft. Also wenn du
klar.
Wenn du zeigen kannst, dass man dir vertrauen kann, und das kommt halt eben mit Erfolg. Und abgesehen davon finde ich es halt so beeindruckend. Also zum einen, wie du schon gesagt hast, diese Langfristigkeit. Also du kannst ja auf zig Picks gucken, gerade in den Lions. Die picken einen Cam Jurgens, wo sie gerade einen Hall of Fame Center am Start haben und zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar ist, wann er aufhört. Du pickst da einen Nachfolgecenter relativ früh, obwohl du noch jemanden hast. Generell in der Line ja auch. Vor ein paar Jahren hatten die Eagles eine der besten Defensive Lines. Von denen ist jetzt übrigens Brandon Graham rechtzeitig fit geworden, direkt am Start gewesen, großartig. Aber von denen ist irgendwie nur noch ein Brandon Graham irgendwie am Start. Und du hast trotzdem über Jahre hinweg immer schon wieder Picks investiert. Mhm. Und jetzt sind es halt die Jalen Carters dieser Welt, die Nolan Smiths dieser Welt, die halt deine D-Line tragen. Also, dass du halt immer weiter vorausdenkst, okay, in ein paar Jahren ist der irgendwie Mitte 30, dann brauche ich schon jemanden neuen, aber einen Rookie reinschmeißen und das Gleiche erwarten kannst du nicht. Also entwickeln wir die Spieler sukzessive, aber auch die Selbstreflexion. Also auch auf Carson Wentz dann halt, wie du schon gesagt hast, in dem Moment zu schauen und zu sagen, ja, das war jetzt ganz gut, aber wer weiß, also ob das weiterhin so funktioniert, lass uns mal lieber einen Jalen Hurts nehmen, um zu gucken, ob wir da vielleicht noch ein Upgrade irgendwie bekommen. Also auch so eine ganz nüchterne Selbstreflexion, was ja vielen Teams, und da sprechen wir ja regelmäßig drüber, diese fehlende Selbsteinschätzung oder die falsche Selbsteinschätzung, die dann häufig zu Problemen langfristig führt.
Ja, und Ich finde, es ist diese langfristige Perspektive auf der einen Seite, aber es ist ja auch die Infrastruktur insgesamt. Also ich habe jetzt gerade Owner angesprochen und die Art und Weise, wie das sicher anders und besser läuft als bei den meisten anderen Teams. Aber ja auch gerade sowas, wenn wir über die Line-Picks sprechen. Ich meine, die Eagles sind seit vielen Jahren, auch unter verschiedenen Coaches, ja immer ein Team, du hast gerade einige der Namen genannt, die über die Lines kommen. Also Offensive Line, Defensive Line, das ist immer das Rückgrat, das ist der Floor für das Team. Wenn du halt einen der, wenn nicht den besten Offensive Line Coaches der letzten 10, 12 Jahre hast, der zudem dein Run-Game quasi mitdesignt, ist das natürlich ein Argument, was dir dabei hilft, einen Spieler wie Cam Jurgens oder Jordan Mailata reinzuholen und die halt einfach zu Top-Spielern auf ihren Positionen auszubilden oder weiterzuentwickeln. Das ist ein Luxus, den andere Teams so nicht haben, aber den musst du natürlich als GM auch entsprechend mit bedienen. Und deswegen ist es für mich so ein. Ich hatte überlegt, wie ich den Super Bowl einordne aus Eagles Sicht insgesamt. Und es ist für mich tatsächlich, ich kam zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, es ist für mich die Krönung von vielen einzelnen Prozessen, die bei den Eagles, wenn alles gut läuft, besser ineinander greifen als bei wahrscheinlich jedem anderen Team. Und da gehört der GM dazu, da gehört der Owner dazu, da gehört das Gesamtkonstrukt dazu, wie sie diesen Kader aufgebaut haben. Es ist der kompletteste Kader in der NFL. Also, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja. Oder würdest du irgendein anderes Team hier überhaupt?
Nein, das habe ich ja schon vorher gesagt. Das ist das mit Abstand kompletteste
Team. Genau. Und da gehört halt so viel mit dazu. Und jetzt kommen wir eben aus einer Offseason, wo jeder Defense-Move funktioniert hat. Von Vic Fangio über Zach Bourne, über Mitchell, über DeJean, also wirklich alles. Plus du kriegst dann noch Breakouts von Nolan Smith, von Milton Williams, also wirklich alles geklappt hat. Das ist natürlich auch nicht garantiert, aber solche Sachen brauchst du dann eben, um so eine historische Defense letztlich dann auch.
Du brauchst halt auch ein bisschen Glück, ist ja klar. Und das mit Zach Bourne, dass der auf einer komplett anderen Position dann so einen Impact hat, auch nur aufgrund von Verletzungen, da brauchst du ein bisschen Glück, aber trotzdem, googelt einfach mal Eagles Draft History und schaut euch an, also A, wie viele Spieler einfach bis heute nach wie vor in der Liga sind, auch wenn es vielleicht nicht bei den Eagles sind und die vielleicht auch keine Top-Spieler sind, aber trotzdem alleine, wie viele Spieler sich in der Liga halten, was ja nicht selbstverständlich ist. Das sieht bei anderen Teams komplett anders aus. Gebt mal Raiders Draft History ein oder so. Das sieht ein bisschen anders aus, aber gerade diese frühen Picks, die letzten Jahre, das sind alles Top-Spieler, die diesen Super Bowl Run auch ermöglicht haben. Wenn wir 3 Jahre zurückgehen, mit Jordan Davis und Cam Jurgens, noch ein Jahr davor mit Devontae Smith und Landon Dickerson in den ersten beiden Runden. Und davor sind wir schon beim Jalen Hurts Pick. Und da sind dann auch andere, die relevant geworden sind. Natürlich sind da ein paar Busts dabei. Ein Jalen Reagor in der ersten
Runde. Reagor über Justin Jefferson wird ihn immer mit begleiten. Das natürlich. War ja damals der Pick. Aber
also er ist in der Lage,
daneben.
Genau, er ist aber in der Lage, es zu kompensieren und auch die schlechten Picks zu kompensieren. Andrew Dillard in der ersten Runde zu kompensieren. Ja, dann hast du halt aber Jordan Mailata in der siebten Runde.
Ja, genau, das ist Mailata das Gegenstück, den sie irgendwie ganz spät picken. Ja.
Oder Josh Sweat in der vierten Runde. Und der spielt jetzt so einen Super Bowl. Also diese Konstanz der guten Picks, aber. Und ich glaube, ich habe es in der RTL Plus Bonus-Folge einmal gesagt oder angedeutet, da müssen wir irgendwann noch mal Zeit finden, drüber zu sprechen. Ich bin halt fest davon überzeugt, dass das reine Picken von Spielern, dass niemand nur, was das Picken an sich beinhaltet, konstant besser sein kann als andere Teams, weil eben auch ein Glücksfaktor.
Das ist das, was ich meine.
Dabei ist. Ja,
also Glücksfaktor und aber dieses Gesamtkonstrukt.
Genau.
Wo kommen diese Spieler rein?
Genau. Und die Entwicklung von Jugendspielern. In anderen Sportarten wird da viel mehr drüber gesprochen, weil es diesen Pick-Faktor nicht gibt. Wer pickt wie? Sondern wo einfach Spieler irgendwo hinkommen und entwickelt werden. Aber das gilt ja hier auch. Es kann nicht sein, dass beispielsweise bei den Eagles oder bei den Rams immer wieder Mid-Round-Picks sich besser entwickeln als irgendwie frühe Picks, bei anderen Franchises, bei anderen Teams, diese Entwicklung und wie du schon sagst, diese Infrastruktur muss da sein, um diese Spieler auch entsprechend zu entwickeln. Und da machen die Eagles einen absoluten Top-Job, wenn es darum geht, junge Spieler weiterzuentwickeln. Und bei manchen wird es halt nichts, so, aber bei vielen und auch eben späteren Picks, die entwickeln sich halt dann über Jahre zu Spielern, die in einem Super Bowl eine wichtige Rolle spielen können.
Aber jetzt müssen wir noch kurz darüber reden. Also, inwieweit ändert das die Wahrnehmung von Sirianni und Hurts? Weil das, finde ich, ist tatsächlich gar nicht so leicht. Ich habe da auch keine klare Antwort, weil ich fand die Diskussion an sich ist interessant, weil die Eagles sind ja eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, sind ja kein One-Hit-Wonder oder sowas, sondern die gewinnen seit Jahren viele Spiele, auch in dem Konstrukt. Sirianni, Hurts, ja, gewinnen sie viele Spiele, spielen Playoffs jedes Jahr, zweiter Super Bowl-Trip in den letzten 3 Jahren, jetzt den Titel gewonnen. Trotzdem waren wir eben nach der vergangenen Saison nicht weit davon weg, dass Sirianni seinen Job verliert. Und Hurts, wir können über Hurts diskutieren, wie wir wollen. Du bist ein paar Spots höher als ich bei ihm. Ich habe ihn in der 11 bis 15. Ich glaube, du hast ihn irgendwie so Borderline Top 10.
Ja.
Ich denke, niemand wird ihn in die Top 5 ranken. Also er ist kein Elite-Quarterback, aber er ist ein guter Quarterback. Dass ein Team über Jahre so erfolgreich ist mit einem Headcoach, der vor einem Jahr fast gefeuert oder nah dran war, fast gefeuert worden zu werden und bei einem Borderline Top 10 Quarterback, das sehen wir halt quasi nie. So, deswegen, normalerweise ist ja mindestens einer der beiden auf diesem absoluten Elite-Level, wenn Teams über einen langen Zeitraum erfolgreich sind.
Ja.
Aber ein Super Bowl verändert Legacies, das wissen wir auch. Diesen Titel zu holen, das ändert auch die Wahrnehmung. Deswegen will ich aber die Frage erstmal dich rüberschieben, wie du denkst, dass es sich auf deren Wahrnehmung ausübt.
Ich finde, dass es schon einen Impact hat. Über all das, was wir gerade gesprochen haben, hat schon einen Impact, was die Wahrnehmung dieser beiden Personen angeht. Wie gut dieses Team aufgebaut ist, wie wenig Schwachstellen dieses Team einfach hat. Mhm. Wieder über Jahre hinweg dieser Roster auf das Niveau gebracht wurde. Das hat schon irgendwo einen Impact, weil ich bin nach wie vor bei beiden unsicher, wie es aussieht, wenn das mal nicht der Fall ist. Aber das ist ja ein großes Wenn, weil wenn der Kader immer wieder auf so ein Niveau gebracht wird, dann können sie halt in sehr, sehr guten Umständen performen. Also, wo ich wirklich gerade jetzt auch wieder mit dem erneuten Top-Auftritt in einem Super Bowl sage, dass sich die Legacy schon noch positiver entwickelt, ist bei Jalen Hurts, weil dieser Mann, guck dir die College-Historie von diesem Mann an und die Performances, gut, ich glaube, er hatte ein verlorenes Championship-Game, aber auch als er dann für Tua Tagovailoa reinkam und geliefert hat. Diese, was ich eben meinte, in diesen Spielen ist der Mann eiskalt. Dieser mentale Fakt.
Warte, jetzt bringst du euch durcheinander. Das war ja das Spiel andersrum. Also.
Nein, ich weiß. Er ist einmal gebencht worden für Tua und Tua hat das Ding noch gewonnen.
Genau,
das war kein Championship-Game, aber irgendwann hat sich Tua doch verletzt und Hurts kam rein. Das war kein Championship-Game, glaube ich. Aber da war er schon gebencht und wurde dann wieder gebraucht und hat trotzdem wieder geliefert. So war das. Also,
ja, okay.
Aber ja, ich weiß, es gab einmal, also er war schon am Boden, ist aber wieder aufgestanden. Das wollte ich eigentlich, diesen Winkel wollte ich nehmen. Und auch in der NFL wurde an ihm gezweifelt und hat aber immer wieder geliefert. Und ich finde, es gibt wenig Spieler, die auf mich den Eindruck machen, so mental stark zu sein auf dieser Position wie Jalen Hurts und den nächsten Super Bowl mit einer lupenreinen Performance abzuliefern. Und ich finde schon, dass man da irgendwann drüber sprechen muss, ja, wie wichtig er auch in dem Gesamtkonstrukt ist, auch wenn er vielleicht kein Elite-Quarterback ist. Bei Sirianni bin ich immer noch unentschlossen, Alter. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde ihn auch so schwer zu greifen und den Impact, den er hat, so schwer zu greifen, ja, weil er natürlich auch mal wieder herausragende Koordinator an der Seite hat.
Wie gesagt, ich habe noch keine wirklich klare Antwort. Ich finde auch immer nicht, man muss nicht nach einem Super Bowl-Sieg jetzt dann sofort sagen, nee, so, das ist jetzt das und das und das, sondern es ist okay, da ein bisschen im Graubereich zu sein. Für mich hat es bei beiden aber so ein bisschen die positive Interpretation ihrer Rolle bestätigt. Also ja, wenn man eine positive Interpretation ihrer Rolle anbringen will, dann hast du da hier die Punkte. Nämlich bei Hurts eben das eine, er war up and down dieses Jahr, auch in den Playoffs früh. Aber er war im Championship-Game und im Super Bowl, hat er seine beiden besten Spiele gemacht. Und das unterstreicht ja so ein bisschen den du gerade hattest. Genau. Natürlich kommst du nur in den Luxus dieser Spiele, wenn du dir davor zwei schwache Spiele leisten kannst, wenn der Rest des Teams gut genug ist. Das gehört natürlich auch mit dazu.
Und wenn du so spielst, wie Jalen Hurts in vielen Spielen gespielt hat, aber nicht das Team, das absolute Top-Team, was auf jeder Position gut besetzt ist, an der Seite hast, dann kommst du da nicht hin. Aber es ist halt so ein Gesamtkonstrukt, was dann letztendlich funktioniert.
Richtig.
Und da spielt aber Jalen Hurts eine ganz wichtige Rolle.
Absolut, absolut. Und eben jetzt in diesen beiden Spielen, da war er jeweils da. Und Sirianni für mich noch mehr.
Und vor allem in einem Super Bowl, wo dir deine größte Stärke komplett genommen wird. Und wie oft haben wir darüber gesprochen, dass Teams, wenn der Plan A nicht funktioniert, nicht auf den Plan B zurückfallen dass sie nicht auf den Plan B zurückfallen können. Auch bei den Eagles haben wir oft darüber gesprochen. Mhm. Aber wenn dann dein Plan B und dein Quarterback dann so eine Leistung bringt, dann kannst du eben mal mit deiner, ohne deine größte Stärke auch so ein Spiel deutlich gewinnen.
Und das war ja die große Frage letztlich in dem Spiel. Was passiert, wenn sie den Ball nicht laufen können? Und, ja, genau. Und da hat er halt jetzt dieses Mal geliefert. Und Sirianni hat sich ja eigentlich noch mehr in diese CEO-Headcoach-Rolle zurückgezogen.
Ja.
Was ihm, glaube ich, gut tut.
Und glaube ich auch.
Das erfordert ja auch ein Stück weit Demut. Also gerade offensiv zu sagen, okay, ich gebe Kellen Moore diese Offense. Auch hier, spannende Frage. Kellen Moore wird ja wahrscheinlich der neue Saints-Headcoach.
Ja.
Wie sie das dann angehen. Aber da eben zu sagen, ich habe die Größe, die Demut, mich da zurückzuziehen. Wir kriegen das hin. Wer diesen Move gemacht hat, das werden wir wahrscheinlich nie richtig erfahren. Aber Vic Fangio halt zu holen, dann ist sowieso klar, dass dem die Defense gehört. Und offensiv ziehe ich mich auch ein bisschen zurück. Und dann bin ich eben mehr dieser Headcoach, der alles so ein bisschen überwacht und alles so ein bisschen im Blick hat, aber jetzt nicht, mein Fingerabdruck ist jetzt nicht glasklar auf der Offense oder auf der Defense. Und das funktioniert nicht für jedes Team. Also Nick Sirianni würde wahrscheinlich mit den Carolina Panthers nicht viele Spiele gewinnen. Aber für ein Team wie die Eagles funktioniert es halt gut. Und ich glaube, das ist eben, was ich meinte, mit wenn du die positivste Interpretation der Rollen von Jalen Hurts und Nick Sirianni suchst, dann hat der Super Bowl und jetzt eben, dass sie den gewonnen haben, gibt Punkte sozusagen in der Richtung, dass ihre positivste Rolle durchaus dazu beiträgt, dass sie eben einen Titel gewinnen.
Auch natürlich sehr entscheidend für die Geschichte der Philadelphia Eagles, diese Last, die auf ihnen lastete, nämlich Andy Reid abgegeben zu haben und ihn jetzt trotzdem der größtmöglichen Bühne zu besiegen. Ich glaube, das ist auch für Eagles-Fans ein wichtiges Thema grundsätzlich. Und auf der anderen Seite haben wir die Chiefs, die es eben nicht geschafft haben, diese Sportgeschichte zu schreiben und in diese Position nochmal wiederzukommen. In der heutigen Phase ist brutal schwer. Ich will es nicht gänzlich ausschließen. Wer weiß, was diese Niederlage auch mit einem Patrick Mahomes macht, mit einem ultra kompetitiven Patrick Mahomes.
Ja.
Aber das Ding ist halt, es war wieder die Offensive Line. Die Projection war eine Katastrophe. Dass sie da ein Problem haben könnten, das war uns vorher klar. Aber es war halt noch mal extremer als gedacht. Mike Caliendo war wieder ein Faktor, die Tackles waren wieder ein Faktor. Und wir haben diesen Chiefs-Bucks-Super-Bowl angesprochen. Danach wurde die O-Line komplett umgekrempelt. Mhm. Die Chiefs müssen aber auch aus dieser Saison lernen und die richtigen Schlüsse ziehen. Und ich finde schon, dass sie fast ein bisschen, ich meine, vielleicht das falsche Wort, aber fast ein bisschen arrogant damit umgegangen sind, wenn man, Stichwort Selbstreflexion oder Selbsteinschätzung, wenn man darauf schaut und gesagt hat, naja gut, das kriegen wir schon hin, wir haben Patrick Mahomes. Das Ding ist, du brauchst halt schon entweder eine richtig starke Offensive Line oder halt bessere Playmaker, als sie jetzt gerade dieses Jahr dann auch, natürlich auch aufgrund von Verletzungen, aber auch dieses Jahr hatten. Es gibt halt auch für eine Patrick Mahomes, für eine Chiefs-Offense mit Andy Reid, gibt es auch Grenzen. Und man kann noch so beeindruckt davon sein, dass man irgendwie 17 One-Score-Games in Folge gewinnt, aber wir als Analysten schauen da drauf und sagen, naja, das ist ja jetzt eigentlich keine Qualität, die man haben will, diese engen Spiele knapp zu gewinnen. Du willst eigentlich willst du ja mehr Spiele überzeugender gewinnen, weil One-Score-Games zu gewinnen, da ist auch immer irgendwo ein Glücksfaktor dabei. Da brauchst du Glück für. Ich erinnere noch zu gern an das Broncos-Spiel, wo sie eigentlich hätten verlieren müssen und dann der Kick geblockt wird. Also, das ist keine Qualität, auf die du dich blind verlassen kannst. Du musst hier schon die richtigen Schlüsse draus ziehen und vielleicht auch der Realität so ein bisschen ins Auge blicken.
Ich würde es ein bisschen relativieren, weil es ist halt ein schmaler Grat. Und ich habe die letzten Wochen auch einige Interviews gelesen mit Mahomes, aber auch mit Brett Veach, dem GM, und so deren Strategie mir noch mal so ein bisschen einfach vor Augen geführt. Und die Strategie ist ja halt schon, wir sind jedes Jahr All-In, indem wir nie zu 100% All-In gehen. Also wir machen keine crazy Moves hier, ne, zwei First-Rounder wegtraden für XY, sondern wir denken langfristig und gleichzeitig kurzfristig. So. Und das unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal schwierig. Und jetzt dieses Jahr, also der Knackpunkt dieses Jahr, kann man ja eigentlich sagen, sie haben einen Drittrunden-Pick, hatten sie schon in den Left Tackle investiert, sie investieren dieses Jahr dann nochmal, also im vergangenen Draft, einen Zweitrunden-Pick in den Left Tackle und beide funktionieren nicht. So. dann hast du halt so ein Stück weit, was machst du an dem Punkt? Klar, du kannst dann noch mal versuchen, vielleicht hättest du für einen noch traden können, vielleicht hättest du da noch mal einen Move machen können. Aber das sind dann halt so genau diese Moves, wo man sich dann eben als Franchise fragen muss, ist das jetzt das, was wir wirklich, also ist das der richtige Weg, auch mittel- und langfristig gedacht? Und wie sehr wollen wir kurzfristig denken? Mhm. Ich vermute schon, dass die Schlüsse aus diesem Super Bowl sein werden, die Offensive Line noch mal anzugehen. Ich meine, wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, aus dem Bucks Super Bowl war ja die Kurskorrektur viel drastischer. Also wenn ihr euch das anschaut, in der Free Agency nach dem Bucks Super Bowl haben sie Joe Tooney geholt für sehr, sehr viel Geld. Und dann ein paar Wochen später im Draft Creed Humphrey und Trey Smith gedraftet. Also, wenn man so will, die drei guten Spieler ihrer heutigen Offensive Line kamen ja aus der Offseason nach dem Bucks Super Bowl. Ein Jahr später haben sie Tyreek Hill weggetradet. Also, das war ja schon ein einschneidender Moment und hat zu einer deutlichen Veränderung auch der Offense insgesamt geführt. Ich glaube nicht, dass es sowas in der Art jetzt braucht oder dass sowas jetzt kommt. Zum einen natürlich, weil die Erkenntnisse im Prinzip die gleichen sind, Offensive Line. Vielleicht führt es dazu, dass sie Trey Smith jetzt doch bezahlen noch. Der wird ja Free Agent und wäre einer der Top 3, 4 Free Agents auf dem Markt. Könnte natürlich sein, dass jetzt der Super Bowl dazu führt, dass sie vielleicht dann da den Geldbeutel aufmachen. Vielleicht gibt es dann noch den größeren Move auf Left Tackle, wo dass sie da dann doch irgendwie in der ersten Runde vielleicht für einen Hochtraden, ein paar Spots, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Ich erwarte keine 180-Grad-Drehung. Ich erwarte nicht so was Drastisches wie damals nach dem Bucks Super Bowl. Wo ich gespannt bin, sind zwei Fragen für mich. Ja. Zum einen, was machen sie, um wieder mehr Explosivität reinzubringen? Genau. Speed haben sie ja. Worthy, der dann ja auch die Highlights hatte, später noch im Spiel. Wenn sie das wollen, können sie Marquise Brown sicher halten. Speed ist ja da. Es ist halt die Protection, um zu sagen, hier, damit wir vertikaler sein können, müssen wir wieder mehr auch eine Top-Line haben, müssen wir in Protection halten. Vielleicht ist das der Punkt. Die Offense hat sich die letzten 3, 4 Jahre sehr, sehr, sehr in diese Quick-Game-Ball-kontrollierende Richtung entwickelt. Und ich denke, da müssen sie schon auch ein Stück weit aktiv gegensteuern. Und der andere Punkt ist eben, was machen sie, falls Kelce jetzt aufhört? Und selbst wenn er nicht aufhört, der Impact wurde ja schon kleiner die letzten Jahre. Und klar, Rashee Rice ist da ein wichtiger Baustein, gerade auch was die Rolle angeht. Aber gibt's da vielleicht den einen Move, um irgendwie sicherzustellen, dass man das auch angeht? Das sind so die zwei Knackpunktfragen für mich. Ehrlicherweise glaube ich aber, dass sie die beide auch diese Offseason zufriedenstellend angehen können, ohne jetzt, keine Ahnung, 3 First-Rounder oder was auch immer wegzutraden, sondern immer noch im Rahmen von dem, wo sie sich wohlfühlen. Und dann, ganz ehrlich, dann werden sie halt wieder ein Top-3-Titelkandidat nächstes Jahr sein.
Ja, wenn dann die Moves auch sitzen. Ich finde schon, genau, dass man genau darüber sprechen kann und das auch hinterfragen muss, dass da jetzt auch der ein oder andere Move nicht so richtig funktioniert hat. Aber ja, du musst auch irgendwann halt die Playmaker dann irgendwann auch mal fixen und wieder eine Offense irgendwie zusammen haben, die nicht das ganze Jahr über, wo wir draufschauen und sagen, ja, Patrick Mahomes kriegt das irgendwie noch zusammengeschustert, aber hier fehlt was, da fehlt was. Mhm. Bin sehr gespannt auf die Offseason der Chiefs, wovon wir jetzt ausgehen können, ist eigentlich, dass die sehr hungrig wieder zurückkommen werden. Ja. Sowas kann auch einfach als Katalysator, Antreiber irgendwie dienen, so eine bittere Niederlage. Ich bin sehr gespannt auf Travis Kelce, ob der, eigentlich muss er nach so einer Saison zurückkommen und nach so einem Super Bowl.
Eigentlich ja, wobei man ja schon, also fandst du dich auch, er hat wahnsinnig alt gestern gewirkt?
Ja.
Irgendwie hatte ich schon so das Gefühl, ja, das war jetzt nicht nur, also der Mahomes hat Bälle verfehlt und so weiter, aber ich hatte, und wir hatten in der Regular Season ja auch schon das Thema einige Male, dass Kelce halt nicht mehr dieser Impact ist. Er ist nicht mehr derjenige, der ja vor 3 Jahren war, der Man-Coverage diktiert und so weiter. Das ist ja einfach jetzt schon nicht mehr seine Rolle. Und wir hatten letztes Jahr schon weniger stark ausgeprägt dieses Thema. Regular Season, okay, in den Playoffs dreht er auf. Dieses Jahr war es dann, in einem Playoff-Spiel dreht er auf. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er aufhört. Aber man muss ja aus Chiefs Sicht, gerade auch in der Idee vorausplanen und so, muss man ja, selbst wenn er weitermacht, ja, eigentlich da jetzt zumindest sowas wie eine Art Nachfolge oder einen Nachfolgeplan, ob das dann ein Tight-End ist oder wie auch immer, oder ob sie halt sagen, wir hier Worthy Rice, Marquise Brown, das ist unsere Basis und darauf bauen wir auf, keine Ahnung. Aber da musst du ja schon weiterdenken jetzt. Weil das Kelce jetzt dann nächstes Jahr eher noch mal ein kleinerer Impact auf die Offense sein wird. Damit musst du ja rechnen.
Dass er übrigens alt aussieht, liegt in meinen Augen auch vor allem an seiner neuen Frisur.
Das kann sein.
Ohne Scheiß. Das macht ihn irgendwie deutlich älter, auch ein längerer Bart. Jetzt kommen wir aber mal zu den wichtigen Themen, Adrian. Was sagst du denn als alter Rap-Feinschmecker zur Halftime-Show?
Also, du wirst stolz auf mich sein. Ich habe mich eigentlich ein bisschen da tatsächlich eingelesen dazu. Okay. Weil ich ja dieses ganze Thema, dieses ganze Drake-Thema nur sehr rudimentär mir bewusst war. Also ich wusste, dass da irgendwo Beef war, aber jetzt wird irgendwelche Details gefragt, um Himmels Willen, keine Ahnung. Und vor dem Hintergrund und von der Art und Weise, wie er die ganze Nummer gemacht hat mit Trump im Stadion, fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich ehrlich sagen.
Es war halt, ja, da steckten viele Messages so grundsätzlich drin. Und das ist das, was ich ja vorher gesagt habe. Kendrick Lamar ist jemand, der eigentlich Theater veranstaltet, der eigentlich ein Theaterstück auch bei seinen Tournees macht. Also, dass er einfach, das ist sehr artsy, das ist sehr, da steckt sehr viel Kopf mit drin. Und das, finde ich, hat man gemerkt. Und ich glaube, auch rein aus einer ästhetischen Perspektive war es, glaube ich, eine der wertvollsten Halftime-Shows. Gleichzeitig war der Unterhaltungsfaktor jetzt, finde ich, nicht so groß. Also,
nee, genau. Also
hat so schon ein bisschen Energy gefehlt. So.
Ja, showmäßig hätte ich mir auch mehr noch irgendwie vorgestellt oder noch größer vielleicht.
Ja, es war
aber
schon,
so von der vom
war
Messaging
schon,
her war es halt clever einfach gemacht.
Genau, das schon. Es war letztendlich sehr ähnlich zu der Rihanna-Show mit sehr vielen Tänzern und dann halt von einem Spot zum anderen. Aber da stecken schon so ein paar Highlights mit drin, vor allem Serena Williams. Also kommt ja auch aus Compton und ich gucke so und denke so, warte mal, war das gerade Serena Williams?
Warte mal. Ja, und Serena Williams doch die Ex-Freundin von Drake? Nein? Doch, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Boah, mit wem hatte Drake nicht was? Also
ja, aber das ist ja so der so Teil dieser, so habe ich das zumindest verstanden, Teil dieses Messaging, dieser Messaging-Ebene von der Halftime-Show.
Ja, gut, stimmt.
Dass Serena Williams dazu geholt hat, quasi. Also ausgerechnet halt sie.
Also ich. Ja, stimmt. Ich glaube, da war was, aber wie gesagt, Drake ist da. Der ist da gut.
Ja, gut, aber es ist Serena Williams. Also ich meine, das ist ja jetzt ja nicht, also das ist ja nicht irgendwer.
Nein. Und deswegen war ich auch so verwundert und denk so, warte mal, war sie das? Und letztendlich war sie es. Und da steckte schon viel Schönes drin. Wie gesagt, ein bisschen energy-technisch gab es natürlich welche, die mehr hatten,
ja,
mehr Show, mehr drumherum. Und, aber trotzdem, es war irgendwie schon eine künstlerisch wertvolle Halftime-Show.
Ich habe auch sehr, also das Feedback, das ich gesehen habe, war wirklich, also weitestgehend negativ. Also was ich so auf Social Media so gesehen habe, war sehr viel negativ. Und das verstehe ich halt auch, weil wenn, das wäre mir jetzt in dem Fall auch so gegangen, wenn ich jetzt nicht irgendwie zumindest mir so ein paar Punkte, die verstanden hätte, inhaltlich sozusagen, hätte ich halt auch so gedacht, ja, also so richtig reicht es mir jetzt nicht mehr. Die reine Show hat mich nicht abgeholt.
Ja,
und gut, wenn es jetzt nicht deine Musik ist, dann sowieso nicht. Aber die reine Show hat mich nicht abgeholt und deswegen war es halt so eine Halftime-Show, die auf einer Ebene sehr cool funktioniert hat.
Ja.
Ob das jetzt der richtige Spin für eine Super Bowl Halftime Show ist halt eine andere Frage.
Darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Und ich wünschte mir, Werbung ist immer so mit so viel Liebe gemacht wie rund um den Super Bowl. Ich habe hier ein Ranking. Ich habe hier ein also okay. Amerikanische Werbespots, muss ich sagen.
Ja.
Ohne Scheiß, die Flag Football Werbung mit Pat McAfee als Schulleiter. Großartig. Da gab es mehrere Clips von und einen lang, wo dann auch Miles Garrett noch mit aufgetaucht ist. Super. Super Werbung, weil natürlich für mich dann auch Flag Football und die Moves, die die Spielerin da gemacht hat, waren die gut.
Die fand ich auch cool, ja.
Die Seal-Limo-Werbung, keine Ahnung, was für eine Limo war, ist nicht hängen geblieben, aber wo Seal, der Sänger, als Seal, also als Seehund singt.
Ja, ja.
Die hatte ich vorher schon gesehen, aber war wirklich großartig. Dann diese Matthew McConaughey Conspiracy Clips, wo es darum geht, ob die Begriffe rund um Football eigentlich dazu da sind, um halt Leute den Appetit anzuregen, damit sie Essen bestellen. Gab es auch schon im Vornherein. Großartig. Habe ich noch eine? Ah ja, oh. diese Schuhmarke, ich habe bisher noch keine Marke genannt, ich versuche es weiter durchzuziehen, diese Schuhmarke, die so Slip-Ons machen, die furchtbar aussehen.
Ah, ja, 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 ja.
Furchtbar. Ja, ja. Mhm. Absolut hässlicher Schuh in meinen Augen. Die ja, Werbung war überragend, wo diese etwas ältere Frau in diese Slip-Ons reinrutscht und dann halt diesen, wie nennt man das, diesen Glidewalk hinlegt und eine überragende Dance-Performance liefert.
Ja.
Großartig. Und es sind so viele gute Clips. Ha, das war wieder schön. Wenn nicht jede Werbeunterbrechung so sein könnte. Dann ist Werbung, finde ich, also wenn sie so kreativ gemacht ist, habe ich da überhaupt kein Problem.
Für 8 Millionen pro 30 Sekunden
ja,
muss er auch was abliefern.
Musst du schon was machen. Die David Beckham, Zwillingsbruder, The Other David, großartig mit Damon.
Mit Damon, genau, ja.
Dann noch mit der Ben Affleck-Anspielung. Ah, da war viel Schönes mit dabei. So, haben wir über alles gesprochen. Sportliches, die Halftime-Show, Werbung rund um den Super Bowl. Mein Hund ist hier heute aber auch im Beschwerdemodus. Ich beschwere mich jetzt nicht mehr. Das war unser Montalk zum Super Bowl 59. Chiefs gegen Eagles. Die Eagles gewinnen. Euer Feedback dazu gerne überall, wo es geht. Ansonsten hören wir uns mit was eigentlich am Donnerstag wieder, Adrian?
Ja, guter Punkt, weil wir auch echt einige Fragen bekommen hatten, wie wir jetzt eigentlich so die nächsten Wochen aussehen und so. Vielleicht seid ihr auch neu dabei oder habt erst eine Offseason mitgemacht. Also kommenden Donnerstag wird's ganz klassisch, machen wir unseren ersten Blick auf die Offseason, gucken auf so ein paar Offseason-Storylines, Trade-Kandidaten und so weiter. Das wird also eine sehr bunte Folge, würde ich sagen. Und dann, ich hatte das im Discord schon mal angekündigt, weil da die Frage tatsächlich danach kam. Wir werden unsere, wie soll man das nennen, Pre-Free-Agency-Berichterstattung, Pre-Agency-Preview, Free-Agency-Preview, wenn man so will.
Pre-Agency? Boah,
Pre-Agency-Preview, ja, stark. Haben wir ein bisschen geändert, also werden wir ein bisschen anders aufziehen, weil wir, und offensichtlich ging es zumindest einigen von euch auch so, wenn ich da auf den Discord schaue, wir hatten halt auch ein bisschen das Gefühl, wir reden da viel über große Namen, die eh jeder kennt und die dann zur Hälfte eh nicht Free Agent werden und irgendwie ist die Konversation so ein bisschen lame. Deswegen werden wir das anders aufziehen, seht ihr dann, aber das wird die Folgen danach quasi bis zur Free Agency-Woche prägen. Und dann, klar, Free Agency-Woche ist sehr viel News, sehr viel Wechsel. Und ab dann ist Draftzeit.
Ab dann ist Draftzeit. Jetzt ist erstmal Schlafzeit für viele von euch.
Stark.
Das war's für heute. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.